Mahlzeit, lieber Andi.
Mahlzeit, Sven.
Andi, es gibt Länder, die man durch Sehenswürdigkeiten kennenlernt und es gibt Vietnam. So sehe ich das. Du weißt, ich bin ja oft da. Ein Land, das man durch Suppenschüsseln, Straßenstände und Plastikhocker versteht. Ein Land, in dem Menschen morgens um 6 Uhr eine Pho essen, mittags einen Banh Mi und auf dem Motorroller kaufen und abends Bun Cha über Holzkohle grillen. Das ist mein Vietnam. Ich bin Sven Meyer.
Ich bin Andi Jans.
Und heute sind wir in Vietnam. Genauer gesagt sehe ich mich hier auf einem Plastikhocker, 70 Zentimeter über dem Gehweg, vor einer dampfenden Schüssel Pho. Die frühe morgens, das mache ich immer, wenn ich gelandet bin. Vietnam Airlines landet immer sehr früh morgens um 6 Uhr. Erstmal eine Pho essen, die Straße noch fast leer. Irgendwo schmort schon der nächste Topf. Willkommen in der Streetfood-Hauptstadt Asiens. Oder genauer, in einem Land, das aus dem Essen herausdenkt. Andi, wusstest du, dass Pho als nationales Symbol so ernst genommen wird, dass es in Vietnam eine ganz offizielle Debatte darüber gibt, ob der Ursprung im Norden oder im Süden liegt? Was ist dein Favorit?
Ah, mein Favorit. Ich habe Pho schon im Norden und im Süden gegessen und das
hat sich als Experte. Spezialist. Reicht, um diesen Podcast zu machen.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du der Vietnam-Experte bist und bist da schon oft gewesen. Ich würde sagen, von China weiß ich ein bisschen mehr als du. Ich bin dir voll ausgeliefert heute. Das wird heute dein Ritt, dein kulinarischer durch dein Lieblingsland in Asien.
Können wir die Frage beantworten? Ich werde dich das gleich nochmal fragen.
Nein, die Antwort lautet nein. Ich bin doch medientrainiert, Sven. Ja, okay. Ich weiß doch, wie ich Antworten ausweichen kann. Aber die wahre Antwort ist, ich weiß zumindest, dass es im Norden und im Süden unterschiedliche Rezepturen gibt.
So. Sehr gut, sehr gut. Das ist doch schon mal etwas, genau.
Okay, mach weiter. Dein Ziel ist es, mich hier zu blamieren, also mach weiter.
Das machst du schon ganz von alleine, da muss ich nicht viel zu beitragen. Also Hanoi beansprucht die Erfindung für sich. Eine klare, salzige Brühe, wenige Beilagen, irgendwie kein Schnickschnack. Ho Chi Minh hat eher so eine süßlichere Brühe, viel mehr Kräuter und so ein Teller voller Extras. Beide Seiten sind sich natürlich einig, dass die jeweils andere Variante ein Irrtum ist und nicht das Original.
Okay.
Was ist dein Vor? Also, du warst also in beiden gegessen?
Ich bin ja immer für Schnickschnack zu haben, ne? Aber das werden uns unsere abertausende Hörer in Nordvietnam wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn ich das hier so sage. Von daher ist beides lecker. Aber wie gesagt, ich mag diesen Baukasten von Dingen, die man sozusagen da bekommt und die man sich dann selbst sozusagen
reinmacht. Sag ich gleich nochmal was dazu.
Genau. Sehr schön. Ich freue mich drauf.
Deswegen machen wir das hier. Lass uns über Banh Mi reden. Sagt dir das was?
Ja.
Okay, sehr gut. Wusstest du, dass Banh Mi eines der wenigen Gerichte der Welt ist, das ihren Ursprung aus von einer Kolonialmacht hat, es danach aber besser geworden ist?
Sven, du wirst es nicht glauben, aber das wusste ich. Ja. Ich bin ja Banh Mi verrückt. Ja, das wusste ich, dass Banh Mi eine relativ neue Erfindung ist, aber für mich eins der besten Sandwiches der Welt.
Ja. Erzähl mir ein bisschen, wo Ursprung, bla bla bla.
Ja, Vietnam. Indochina, französische Kolonie, die haben sozusagen viele Dinge dort kulinarisch eingeführt. Ne? Kaffeekultur, Patisseriekultur, Bäckereikultur, viele Dinge. Und die Vietnamesen haben das sehr gekonnt vietnamisiert, würde ich sagen, und haben dieses Banh Mi erfunden, unter anderem. Ne?
Was genau. Also
im Endeffekt ein belegtes Baguettebrötchen ist, was sozusagen Ost und West zusammenführt.
Genau. Belegtes Baguettebrötchen, du sagtest, deswegen Ursprung von den Franzosen. Die Vietnamesen haben es halt nur nochmal verfeinert. Also vor allem auf das Baguette kommt es ja an beim Banh Mi. Vietnamesen haben es jetzt ein bisschen weicher gemacht. Die Kruste ist ein bisschen dünner und der Teig ein bisschen luftiger, weil das passt irgendwie besser bei der Hitze und zu den Beilagen. Und unter Backexperten, ne? Vielleicht sollten wir mal einen einladen.
Ich bin schon da.
Gilt das vietnamesische Brot tatsächlich als technisch überlegen gegenüber dem Baguette. Ja. Andi, lass uns über das dritte fantastische Gericht sprechen. Bun Cha. Weißt du, warum es so berühmt geworden ist? Dank Social Media. Kennst du die Geschichte dahinter?
Nein, kenne ich nicht.
Nicht?
Okay. Nein. Treib's rein, dass ich diese Geschichte nicht kenne. Ich glaube, die meisten Leute kennen diese Geschichte nicht. Von daher fühle ich mich nicht blamierter.
Also Barack Obama hat als US-Präsident Vietnam besucht und zusammen mit Anthony Bourdain, den kennst du aber, oder? Mhm.
Ja, natürlich. Großer Held von mir.
Genau, 2016 in Hanoi gegessen und zwar Bun Cha. auf Plastikstühlen für $6 in einfach so Streetfood-mäßig. Das Foto ging um die Welt. Der Stand, an dem sie saßen, hat seitdem ein Glasrahmen auf dem Bild an der Wand, natürlich. Und es kommen natürlich zahlreiche Touristen nur deshalb.
Ja.
Aber deswegen ist da jetzt jeder Bundschar.
Ja, kann man sich auf YouTube angucken, wie Anthony Bourdain mit Obama in diesem Laden dort gebratene Reisnudeln, ne, gegessen hat.
Nee, das ist unterschiedlich. Ich komme gleich nochmal dazu, was das genau ist. Das erkläre ich dir gerne später.
Ja. Dankeschön.
Kein Problem. Andi, okay, gehen wir mal weg von den Gerichten.
Okay.
Wusstest du, dass Vietnam zu den wenigen Ländern gehört, in denen Straßenessen kein Zeichen von Armut ist, sondern von Geschmack? Weißt du, was ich damit meine?
Ja, ich kann mir das irgendwie ableiten, aber was du genau meinst, das muss ich
China, in China ist das so ein bisschen ähnlich, nur auf einem anderen Niveau. Also Es ist wirklich so, die Straßenküchen haben in Vietnam nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Also meistens sind sie spezialisiert wirklich auf ein Gericht und du suchst dir speziell diese Straßenküche aus, diesen Foodstall aus, um halt dann das zu essen, was sie haben. Es gibt keine Menükarte, es gibt keine Speisekarte oder sonst irgendwas. Es gibt das, was heute gekocht worden ist und leb damit oder geh halt einen Stand weiter. Und das hat, das ist in Vietnam wirklich perfektioniert worden.
Und ist wahrscheinlich auch klassenübergreifend, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also ich war mit meiner Freundin mal in Hanoi und sie wollte unbedingt eine spezielle Suppe essen, die es nur so in Hanoi gibt. Und dann sind wir halt wirklich, haben 10 verschiedene Händler gefragt und die meinen dann, nee, du musst da vorne rechts, zweite Straße links und dann 700 Meter und dann da nochmal fragen, die Frau mit dem Hund, und die hat das dann vielleicht noch. Und wir sind wirklich durch halb Hanoi gelaufen, nur weil sie diese eine Suppe probieren wollte.
Ich hoffe, es hat sich gelohnt.
Ich bin ehrlich, da war ich noch kein Fachmann, bin ich auch jetzt nicht, aber sie hat geschmeckt. Aber sie hatte eine andere Füllung. Also es war ein anderes Fleisch, was benutzt worden ist. Und deswegen war das so.
Ich spare mir jetzt den Witz über die Frau mit dem Hund.
Lassen wir. Das ist eine andere Folge. Das ist eine andere Folge.
Verzeiht mir, liebe Leute.
Heute soll es um die drei Gerichte gehen.
Das war auch schon unsere Hund-Katze-Maus-Folge für die, die sich
mal
etwas näher beschäftigen möchten. Wobei wir gar nicht über Hundefleisch geredet haben, ausführlich.
Nicht so ausführlich. Ja. Wie stehst du zum Koriander?
Ich halte Koriander für eins der genialsten, wenn nicht das genialste Kraut, was es gibt. Kann ich nicht genug von bekommen.
Da gehen ja die Meinungen in Deutschland auseinander und tatsächlich auch in Vietnam. Also ich weiß nicht, ist eine Wusstest-du-Frage, ne? Wusstest du das? Im Norden kommt er sehr, sehr selten vor. Im Süden ist es absolut Standard, ihn dabei zu haben. Also ein bisschen aufpassen, wenn du im Norden unterwegs bist. Wenn du dann sagst, kann ich nochmal hier eine Schüssel Koriander haben für meine Suppe oder für irgendwas? Du wirst komisch angeschaut. Auf jeden Fall.
Ich merke schon, dass ich das Gravitationszentrum oder mein Gravitationszentrum, mein kulinarisches in Vietnam vielleicht doch eher im Süden liegt. Ne? Weil ohne Koriander in Südostasien geht für mich gar nichts. So.
Okay. Sehr, sehr strikt. Wow.
Muss aber auch dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, das weißt du auch, also du bist schon, weiß nicht, Dutzende von Male in Vietnam gewesen. Ich war zweimal da, jeweils sehr kurz, habe das Essen und Trinken aber sehr genossen.
Erzähl mir ein bisschen, was ist deine Vietnam-Erfahrung?
Meine Vietnam-Erfahrung, zwei wirklich sehr kurze Aufenthalte. In der Regel, das waren beides. Ich war jedes Mal auf dem Weg woanders hin und hatte 1 bis 2 Tage Zeit. Also ich kenne weder die Küsten, ich war kurz in Hanoi und kurz in Saigon oder wie man heute noch neudeutsch sagt, Ho Chi Minh Stadt. Und habe dabei jeweils sehr gerne gegessen. Und ich liebe, bei meinem letzten Aufenthalt in Saigon, habe ich, glaube ich, in den 1,5 Tagen, die ich da war, mein Eigengewicht in Banh Mi gegessen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, mein vietnamesischer Favorit, muss ich sagen. Ja.
Keine Frage.
Also, auch, doch, zum Frühstück natürlich. Ne? Eine Reisnudelsuppe zum Frühstück ist genial. Aber dazu gerne ein Banh Mi. Oder 2 oder 3. Das ist auch so, also wirklich so, da kann ich auch, also Impulskontrolle 0, wenn es um Banh Mi geht. Und du weißt, haben wir auch in der Brotfolge schon drüber geredet, wie sehr ich Brot weltweit liebe, ne? Von Fladenbrot im Nahen Osten, Usbekistan, bis zum Schwarzbrot aus der Dose. Banh Mi ist einfach genial. Ne, dieses Ost-West, die eingelegten Gemüsestückchen zusammen mit Schweineleberpastete und Salat und was da alles noch drauf kommt, finde ich absolut genial.
Da kommen wir ja später nochmal zu, das erkläre ich dann später nochmal. Danke.
Ja, danke dir. Danke dir. Du darfst.
Schon mal vorgegeben. Ich wollte eigentlich zuerst mit dir über die Pho reden.
Hast du noch Fragen für mich? Oder war's?
Nein, das 5 wusstest du Fragen. Das reicht doch, oder?
Ich habe nicht.
Weil du bist bei allen kläglich gescheitert. Und ich hätte auch gar keine Lust mehr, dir mehr zu stellen.
Das ist, darf ich dich daran erinnern, dass dies kein Kulinarik-Quiz ist, sondern ein Podcaster.
Okay, ja. Okay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sven sitzt da und schreibt sich immer die Punkte auf. Wer hat wie viele Fragen beantwortet? Und nach jeder Folge gibt es irgendwie einen Gewinner und einen Verlierer.
Ja, jeden Monat. Jeden Monat wird der Mitarbeiter des Monats gekürt, der am meisten wusste.
Genau. Der Gewinner kriegt Spaghetti, also.
Okay, aber ja, was weißt du denn über die Rindfleischsuppe? Fobo. Weißt du da irgendwas? Sieht ja so einfach aus eigentlich, oder?
Ich kann dir zumindest sagen, dass es und in Deutschland ist ja in den letzten 10 Jahren wirklich so ein Wahn entstanden.
Genau.
Vietnamesische Restaurants sind da vor, aber auch während der Pandemie wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Und finde ich in Deutschland mit sehr variierender Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das, was für mich, widerspricht mir gerne. Ich rate aber, dass das für die Vietnamesen ähnlich ist. Die paar Vietnamesen, die ich kenne, würden das vielleicht unterschreiben, dass der wichtigste Teil natürlich die Brühe ist. Die muss lange gekocht werden, die wird aus Knochen gekocht und alles andere ist sozusagen, ich will nicht sagen sekundär, aber ohne eine richtige Brühe. Die darf nicht aus Pulver sein, irgendwie einmal eben hingerotzt, sondern eine gute Faux hat eine gute Brühe. Und in Deutschland, glaube ich, ganz oft hast du das nicht. Da wird die zu kurz gekocht.
12 bis 14 Stunden werden die Rinderknochen gekocht.
Ja. Und
genau.
Und ich rate mal, dass der Fürstand in irgendeinem Hamburger Einkaufszentrum sich nicht zwingend die Zeit dafür nimmt, das zu machen.
Ne? Darf man bezweifeln. Ja, das stimmt schon.
Von daher finde ich, gibt's nichts, also ich wollte gerade sagen, es gibt nichts Schlimmeres als eine Fuhr mit einer schwachen Brühe. Es gibt bestimmt noch 2 bis 3 schlimmere Sachen als das, aber es schmeckt halt nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Es kommt auch mit dazu, gegrillte Zwiebeln, Ingwer, Sternanis, Zimt, Nelken, Koriandersamen, Fischsoße. Da hat natürlich jeder so sein eigenes kleines Rezept, wo er sagt, das ist natürlich das Original oder das Beste. Und das Ergebnis ist klar, nicht trüb, aromatisch, ohne schwer zu sein. Und eine gute Brühe kostet einfach Zeit. Aber das wissen wir ja auch in Deutschland. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied.
Meine Frage, du bist ja wirklich kreuz und quer durch Vietnam gereist. Du warst im Norden, im Süden, in der Mitte, im Osten, im Westen, wobei Vietnam ist so ein schmales Land. Ich weiß nicht, ob man
West-Ost von Osten ist nicht so. Nord-Süd ist es.
Ja.
Ist ein großer Unterschied.
Ja. Aber diese Pho-Kultur, die gibt's überall, oder? Auch wenn es unterschiedliche Rezepturen gibt.
Genau,
das heißt, egal wo, du hast immer Zugriff auf Pho, oder?
Genau. Egal, in welchem Landesteil du gerade unterwegs bist, darauf einigt sich komplett Vietnam. Es ist auch, wir stellen das hier halt als Frühstück so ein bisschen dar. Du kriegst sie natürlich auch rund um die Uhr. Das ist manchmal ein bisschen touristisch, aber ja, es kommt halt wirklich auf die Brühe drauf an, wie du sagst. Und so eine Brühe braucht Zeit. Wenn die Brühe halt leer ist, dann kannst du auch keine gute Form mehr machen. Also da, deswegen sind halt diese Straßenstände da nochmal so besonders und so wichtig. Aber wie auch bereits gesagt, es gibt große Unterschiede zwischen Nord und Süd. Hanoi, dünnere Nudeln, weniger Beilagen, Ingwer und Frühlingszwiebeln, das war's dann schon fast. Saigon, ein bisschen süßlicher. Du kriegst so einen Teller mit Extras, so Bodenkeimlinge, Thai-Basilikum, Chili, Limettenspalten, Hoisin, Sriracha. Und wie du auch schon gerade eben gesagt hast, man baut so die Suppe ein bisschen selbst. Ich liebe das auch tatsächlich. Ich finde auch die Saigon-Variante ein bisschen spannender. Muss aber auch dazu sagen, ich bin auch schon, weil ich es halt selbst gemacht habe, oft reingefallen. Ne? Also es war dann entweder zu scharf oder zu salzig oder da muss man schon die genaue oder zu viele Kräuter reingegeben, weil ich einfach konnte und weil ich Bock drauf hatte. Und dann verlierst du aber diesen Geschmack der Brühe. Das ist ja dann auch nicht gut. Also da muss man ein bisschen vorsichtiger sein.
Wir haben ja eben schon angeschnitten oder zumindest habe ich das mal eingeworfen, so das Thema Vietnamisierung, Übernahme von französischen kulinarischen Elementen und dann sozusagen eine Melange kreiert. Ich sitze ja hier in Shanghai. Du weißt, ich breche immer eine kulinarische Lanze für China. Ich kann dir jetzt mal eine Wusstest-du-Frage stellen. Wusstest du, dass diese Nationalsuppe vermutlich auf chinesische Einwanderer zurückzuführen ist?
Ja, natürlich.
Dass auch das, also Vietnam war unter chinesischer Herrschaft vom 3. bis zum 10. Jahrhundert, also über 700 Jahre lang. Und vieles wurde von den chinesischen Kolonialherren dort eingeführt. Und unter anderem halt auch diese Reisnudel. Aber das Geniale ist natürlich dann wieder die Vietnamisierung, ne? Sozusagen Hinzufügen von Anis und Koriander und was auch immer. Ne?
Man sieht, du hast dich vorbereitet, aber du hast nicht das gelesen, was ich dir geschickt habe, denn da steht das als Punkt Nummer 5 drin. Aber wir können das auch gerne nach vorne ziehen, wenn du magst.
Ja, Herr Studienrat.
Nein, ich finde, das ist halt so das Spannende auch da an der vietnamesischen Küche oder überhaupt auch so ein bisschen an der Kultur. Du hast den chinesischen Einfluss von ganz früher. Dann, also ja. Vietnam war eigentlich immer von Kolonialmächten regiert. Also es ist wirklich erst eigentlich seit dem Gewinn des Vietnamkrieges haben sie ihre Unabhängigkeit und deswegen sind sie auch sehr, sehr stolz da auf ihre jetzige Situation und wirklich haben so einen gewissen Patriotismus, weil sie einfach zum ersten Mal nicht von irgendeiner fremden Macht beherrscht werden. Zuerst waren sie halt sehr abhängig, ich sage jetzt nicht besetzt, sondern einfach sehr abhängig oder sie guckten ein bisschen neidisch zu ihrem Nachbarn nach China und haben sich natürlich sehr viele Einflüsse daraus hergeholt. Und der letzte große Einfluss waren natürlich die Franzosen, ja, die dann halt irgendwie dort auch, ich weiß gar nicht wie lange, fast 100 Jahre, glaube ich, dort geherrscht haben und natürlich dann halt auch viel Kulinarisches dort gelassen haben. Aber wie du bereits sagtest, ne, das wurde dann auch verfeinert, wurde weiterentwickelt, sind nicht darauf stehen geblieben, sondern haben es halt wirklich ein bisschen verfeinert. Dann hat man in Vietnam noch das Nord-Süd. Ich sage jetzt nicht Problem, aber das sind fast 2000 Kilometer von Norden nach Süden. Das ist eine Entfernung. Natürlich entwickeln sich da Kulturen ein bisschen anders und natürlich dann auch die kulinarischen Gepflogenheiten. Und man muss ja auch dazu sagen, dass der Norden auch ein ganz anderes Klima hat als der Süden. Ne? Süden ist, ja, ist wie in Singapur tropisches Klima. Du hast immer eine Schwüle, du hast immer eine Hitze. Es wird nur unterschieden zwischen Regenzeit und Nichtregenzeit. Da musst du natürlich ganz anders essen als in Hanoi, wo du dann schon... Da fällt jetzt kein Schnee, aber du merkst schon die vier Jahreszeiten und dass der Winter gekommen ist im Vergleich zum Sommer. Also da siehst du da schon den großen Unterschied. In der Mitte von Vietnam, das ist dann auch so die schmalste Stelle, da hast du halt diese ewig lange Küste, ne? Wo du dann natürlich fantastisches Seafood bekommst, auch Sachen, die ich wusste noch nicht mal, dass die existieren.
Zum Beispiel?
Seeschnecken und sowas in die Richtung. Es gibt eine Geschichte, ein Tier, ein Krustentier, das sieht aus, ich kenne leider den Namen, ich hätte ich eigentlich recherchieren müssen.
Egal auch.
ist eine Languste. Muss man auch ähnlich schälen, aber ist ein bisschen flacher. Das Fleisch ist eher weiß anstatt dieses Orangene. Und es schmeckt aber noch ein bisschen süßer. Eigentlich, wenn ich in Vietnam bin, ich bestelle nicht mehr Langusten oder sonst irgendwas, sondern nur noch die. Also nicht ich, sondern ich zeige dann drauf, was ich haben möchte.
Ich glaube, ich kann das, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das kenne ich aus China, aber ich kenne den Namen auch nicht. Das hat so ein bisschen was wie ein Tausendfüßler. Ne? Das
ja, genau, also ja, genau, ja, ja, genau,
ja,
genau.
Ja. Ich weiß nicht,
ja, habe ich hier noch nie gesehen. Ja. Oder in Europa noch nie gesehen. Mhm. Und ganz selten auch eigentlich aus Thailand kenne ich es auch nicht. Also das ist da irgendwie schon sowas Spezielles. Also es gibt wirklich eine großen Variantenreichtum, nicht nur wegen Nord-Süd-Gefälle und wegen den verschiedenen klimatischen, geologischen Bedingungen, sondern natürlich auch aus der Geschichte von Vietnam. Und da natürlich sind die Einflüsse von China da sehr groß.
Sehr schön, sehr schön. Sven, du hast drei Gerichte erwähnt. Mhm. Man gegessen haben muss. Das eine ist die Pho, zweite Banh Mi. Dann hast du Bun Cha erwähnt, aber du hast zu Bun Cha noch nicht so viel gesagt. Da wolltest du uns nochmal aufklären.
Also Bun Cha ist tatsächlich mein Liebling, muss ich schon sagen. Also ich esse Bun Cha wirklich sehr, sehr gerne. Einfach, weil ich auch so ein Grillfan bin, das weißt du ja. Ne? Angrillen, fertig grillen, abgrillen, alles.
Furchtbar.
Alles nehme ich mit.
Für die von euch, die das nicht wissen, ich bin ein großer, wie soll man es sagen, ich bin ein Grillskeptiker, sagen wir es so. Was nicht heißt, dass ich nicht grille, aber ich bin kein Freund von Grillschnickschnacker.
Okay, erzähl, Bun Cha. Bun Cha ist eigentlich dreigeteilt. Sind eigentlich drei unterschiedliche Geschichten und die Kombination macht's dann halt aus. Um es ein bisschen platt zu sagen, es ist einfach gegrilltes Schweinefleisch. So eine Art Frikadelle, die relativ flach gegrillt wird und aber richtig schön kross auch. Ne? Also von außen richtig schön kross und dann in der Mitte noch schön saftig. Natürlich kommt Fischsoße, Zucker, Schalotten, Knoblauch rein, alles, was man sich da so vorstellen kann. Und dann kriegst du auf einem Teller, dann kriegst du dünne Reisnudeln dazu. Die sind auf so einem Extra-Teller. Mhm. Die werden einfach ganz kurz einfach nur gekocht und ich glaube einfach nur ganz kurz mit Wasser übergossen und schon sind die fertig.
Blanchiert.
Ja, so ungefähr. Mhm. Und dann hast du eine Dipschale. Und da ist halt diese eine süß, scharfe, saure Fischsoße mit dabei. Und ganz ehrlich, es kommt darauf an, dass diese Fleischstücke sehr gut gebraten sind. Und dann kommt es auf diese Soße drauf an. Und das ist das Schlimme. Bei vielen touristischen Restaurants, die trauen sich nicht, eine sehr würzige Fischsoße zu servieren, weil sie sagen, das schmeckt den Europäern nicht. Und das ist wirklich so traurig. Denn wenn man die wirklich, also, und dieses Gericht braucht diese Soße. Ne? Du nimmst dann, ja, du hast dann natürlich die Gewürze und Salatblätter und du nimmst ein Salatblatt, tust da das Fleisch rein, tust dann so ein bisschen Nudeln rein und dann tunkst du das in diese Soße. Und diese Kombination ist dann einfach perfekt. Also ich esse es immer mit der Hand. Vielleicht macht es mir auch deswegen so viel Spaß.
Aber du isst alles mit der Hand. Immer. What's new?
Entschuldigung, ja. Aber diese Kombination dann von allem, dieses Fleisch, dann diese weichen Nudeln und dann diese Soße, es kommt wirklich auf diese Soße drauf an. Und bitte geht dann, wenn ihr mal in Vietnam seid, geht zu so einem Streetfood-Laden, die servieren euch diese Originalsoße. Nur damit schmeckt es. Ansonsten ist es ein, muss ich auch dazu sagen, ein eher langweiliges Gericht. Aber wenn du dann die Soße hast, da ist dann noch ein bisschen Knoblauch drin, Chili natürlich und so weiter und so fort. Ich mache es immer so, dass ich mir tatsächlich eine große Schüssel von der Soße geben lasse, dann die Nudeln rein tue und dann das Fleisch obendrauf. Und das dann so ein bisschen löffel wie eine Suppe, damit ich die perfekte Mischung habe.
So
vielleicht ein bisschen eigenwillig, aber so schmeckt es mir am besten.
Ich finde, Soße ist da, um großzügig angewendet zu werden. Aber für mich jetzt die Hauptfrage, Pho gibt es überall. Es gibt diese Rivalität zwischen Nord und Süd. Banh Mi gibt es auch überall, wobei, wie gesagt, ich vermute auch, dass es da gewisse Varianten gibt. Wie sieht's aus?
Tatsächlich sagt man Banh Mi in Hanoi. Also Banh Mi in Hanoi ist besser als in Ho Chi Minh.
Okay.
Also sagt man so allgemein. Natürlich wird man in Ho Chi Minh was anderes hören, aber ich glaube, der Durchschnittsvietnamese kann sich darauf einigen, dass es die tun auch manchmal noch Spiegelei und sowas rein. Das ist echt grandios. Also alles, was irgendwie du dir vorstellen kannst, was in ein Baguette passt und was schmeckt, kann kombiniert werden und kann da reingefüllt werden.
Okay, also es steht 1:1 für Hanoi und Saigon. Hier auf unserem Scoreboard. Wie sieht es dann aus mit Bun Cha? Wo kann man das am besten essen?
Ganz eindeutig Hanoi. Ist ein absolutes Hanoi-Gericht. Das geben auch die Leute in Ho Chi Minh zu, dass dieses Gericht aus Hanoi kommt und dort am besten ist. Und man hört dann so ein bisschen mal, ja, aber wir machen, also hier in dem Restaurant gibt es auch ein gutes Bun Cha. Aber ist definitiv Hanoi. Hanoi-Küche.
Okay. Also so wie man nicht behaupten würde, die Currywurst kommt aus Hamburg, sondern... Ne,
ja, oder Schweinshaxe ist aus Hamburg oder sowas.
Ja, verstehe. Sehr gut.
Ja, das sind so meine drei Sachen, die man so auf jeden Fall probieren sollte, wenn man, oder womit man wirklich einen guten Tag erleben kann, wenn man die drei Sachen irgendwie ausprobiert hat. Aber wie gesagt, kleine Höckerchen, Streetfood, traut euch das. Das ist tausendmal besser als im Restaurant.
Wir wären, glaube ich, ziemlich nachlässig, wenn wir nicht über Kaffee reden würden in Vietnam, oder?
Das stimmt.
Über Kaffee muss geredet werden. Ich glaube, über Tee braucht man gar nicht so zu reden, wird auch viel getrunken, aber Kaffee ist etwas, was, finde ich, in Vietnam was ganz Besonderes ist. Halt nicht nur der Kaffee selbst, sondern die ganze Kultur drumherum. Ne?
Genau. Es gibt fantastische Kaffeeläden. Tatsächlich sind sie im Süden ein bisschen kreativer. Und wer mal TikTok oder Instagram sich anschaut, die gibt es wirklich mit Karpfenteich und rudelnden Wasserfällen und sonst irgendwas. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Kaffeeläden. Aber auch der Kaffee selbst. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeehersteller der Welt. Weiß man eigentlich gar nicht so. Und deswegen, sie lieben ihren Kaffee und haben da auch das wiederum weiterentwickelt, haben eine sehr spezielle Prozedur, es zu machen. Sie lieben ihn sehr, sehr stark und sehr stark.
Ja, ich weiß.
Zu stark für mich, ganz ehrlich. Ja. Hier trinke ich meistens 3 Tassen am Morgen oder bis zum Mittag. In Vietnam 2 maximal, sonst merke ich das einfach zu sehr. Hm. Obwohl er ja noch verdünnt wird. Aber selbst verdünnt schaffe ich maximal 2. Das reicht dann für mein armes, kleines Herz. Und da gibt es wirklich verschiedene Varianten. Also klassisch ist halt mit gesüßter Kondensmilch.
Genial.
Genau, genial. Kalt oder warm, kannst du beide Varianten. Gerne halt kalt aufgrund der Hitze. Es gibt in Hanoi sehr speziell den Eierkaffee. Da ist dann geschlagenes Ei, das wird schaumig geschlagen, bisschen süß gezuckert und dann kommt das on top auf den Kaffee drauf. Und dann
auch genial.
Super genial. Also klingt verrückt oder klingt erstmal komisch, schmeckt aber nichts gegen den italienischen Cappuccino. Aber ich würde auf jeden Fall diesen Eierkaffee vorziehen, weil du hast dann dieses süße Eier, den Eierschaum und dadurch dann den bitteren Kaffeegeschmack. Das ist einfach genial.
Also mein
Favorit, und dann darfst du relativ, was heißt neu? Also am Anfang, als ich zum ersten Mal in Vietnam war, gab es den auf jeden Fall noch nicht. Kommt auch eher aus dem Süden. Salted Kaffee. Gesalzener Kaffee. Richtig, richtig lecker. Wirklich. Müsst ihr probieren. Wie gesagt, eher aus der Mitte, aus dem Süden von Vietnam. Gibt es aber jetzt auch im Norden. Fantastisch. Also einfach diese Kombination Kaffee, Salz. Dann ist manchmal noch was Süßes mit dabei. Fantastisch.
Ist also Salz und Zucker zusammen. Also es ist nicht einfach nur ein salziger Kaffee.
Naja, du hast dann auch wieder so einen Schaum drauf und der ist salzig.
Okay, gut.
Ich weiß, hört sich weird an, aber jedes Mal, wenn ich mit Leuten da unten bin, zwinge ich sie dazu oder preise ich diesen salzigen
mit Gewalt.
Kaffee. Wir gehen hier nicht vorher weg, bevor nicht jeder irgendeinen Salzkaffee getrunken hat und aufgetrunken hat.
Ja.
Und dann ist es das Getränk der Gruppe meistens.
Sven, zwei Sachen. Als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ich trinke eigentlich nie süßen Kaffee. In Vietnam habe ich ihn geliebt und ich würde nie normal einfach nur Zucker reinmachen, aber mit süßer Kondensmilch ist der Geschmack einfach genial. Mit Ei habe ich, glaube ich, probiert, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber würde ich auf jeden Fall wieder probieren. Ich muss auch dazu sagen, als ich das letzte Mal da war in Saigon, war es für mich tatsächlich ein Erlebnis, am Straßenrand zu sitzen, Kaffee zu trinken und einfach dem Verkehr und den Leuten zuzugucken. Ich will nicht sagen, damit spart man sich jeden Museumsbesuch, aber das ist nicht weniger interessant, einfach mal eine Stunde mit einem starken, großen Kaffee irgendwie am Straßenrand zu sitzen und zu gucken. Das ist ein Kulturerlebnis. Punkt.
Gerade morgens, gerade irgendwie zwischen 7 und 10. Und auch da siehst du dann halt auch die Geschäftsleute, die machen dann Meetings in diesen Kaffeehäusern. Das ist Wahnsinn. Also die lieben diese Kaffeekultur und das gehört in Vietnam dazu. Also zwischen so um 10, zwischen 9:30 und 11 siehst du da wirklich Leute im Anzug, die ihr Meeting in einem Kaffeehaus machen und dazu halt einen Kaffee trinken. Und das muss man sich ja auch ein bisschen anders vorstellen. Also so ein original vietnamesisches Kaffeehaus, da sitzt du wirklich auch auf diesen kleinen Hockern. Ne? Das sind nicht diese normalen Stühle, die du da hast, wie wir es kennen. Die Cafés gibt es natürlich auch. Die sind dann auch meistens schön eingerichtet und ein bisschen teurer. Aber original ist halt, du sitzt wirklich an diesen kleinen Dings. Es kommt dann irgendjemand vorbei und will dir noch Snacks verkaufen. Und das ist auch vollkommen normal, ne? dass du irgendwas dazu dann kaufst oder diese Lotteriescheine und sowas. Und du kommst mit den Leuten ins Gespräch und alles ist easy und schön und
genial.
Du das Land auch kennen.
Ja, genial natürlich auch der Kaffee aus Plastikbeuteln. Den hattest du ja auch in die Shownotes geschrieben. Aber der hat sich, glaube ich, auch in ganz Südostasien aus verbreitet, diese Tradition. Also Kaffee aus dem Plastik, eigentlich aus einer Plastiktüte mit einem Strohhalm zu trinken. Manchmal vielleicht noch in so einen kleinen Papierbeutel eingelassen. Aber super zum Tragen, zum Transportieren. Viel praktischer als so ein oller Pappbecher, ne? Weil auch nicht so heiß, ne? Wenn man so einen kleine Träger dran hat. Habe ich aber auch in anderen Teilen Südostasiens gesehen. Ja. Hat sich halt von Vietnam aus weiter verbreitet. Genial auch im Kaffee dann natürlich französisch inspirierte Patisserie dazu, zu diesem Kaffee. Also Kaffeekultur, also da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Ich denke, wir haben auch heute nicht das letzte Mal über vietnamesisches Essen und Trinken geredet. Das war mal so einmal den Fuß ins Wasser halten und
ich wollte nur ein bisschen mal was vorstellen, was man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man da ist. Und ich sag auch nochmal gleich was. Mahlzeitmoment, Andi.
Ja. Mein Mahlzeitmoment, ich habe ja zwei. Den einen habe ich eben schon erzählt. Also für mich war das so ein Schlüsselerlebnis in Ho Chi Minh. Also in Saigon, Kaffee. In Südvietnam, mal im Kaffee zu sitzen und wirklich einfach zu gucken. Und die Leute waren freundlich. Was natürlich in Vietnam auch super ist, wenn man nur durchs Land reist. Ist natürlich auch durch den Vietnam/Amerika-Krieg bedingt also zumindest der Süden ist, glaube ich, ein bisschen anglisierter, mit was Sprache angeht. Da wird mehr und besser Englisch gesprochen, glaube ich. Was es für Reisende ein bisschen einfacher macht als in anderen Ländern Asiens. China hängt da ja immer noch ein bisschen hinterher. Das ist sehr angenehm. Man kommt schnell ins Gespräch auch mit Leuten. Sehr freundlich. Ja. Also diese Kaffeekultur, das ist ein Mahlzeitmoment. Aber tatsächlich, mein großer Moment war Banh Mi. Ne? Ich war abends auf dem Weg zurück ins Hotel, bin ein bisschen rumgelaufen durch Saigon, bin an einem Stand vorbeigegangen. Ich hatte auch schon gegessen, tatsächlich. Mhm. Ja. hatte eigentlich keinen Hunger, hab mich aber in diesen Laden reingesetzt, weil da gab's Bami, alle haben da Bami gegessen und der Grill war halt gerade an und der Geruch hat irgendwie kein anderes Argument zugelassen. Ich hab's dann da irgendwie verschlungen und ich habe noch eins dazu bestellt. Da kam auch jedes Mal Pommes mit dazu, die habe ich stehen lassen.
Ja.
Ich habe das runtergeschlungen, weil das einfach, also Banh Mi. Pho auch gut, Buncha auch gut. Aber wenn du mich fragst, für mich ist Banh Mi eigentlich so das perfekte Symbol für moderne vietnamesische Küche, die irgendwie alle vereint, weil es halt West und Ost zusammenbringt und eigentlich auch so meine Geschmackspalette in jeder Hinsicht anspricht. Genial.
Ist jetzt nicht mein, also ich habe ja auch zwei Momente, wo du jetzt gerade Banh Mi angesprochen hast. Ich war zum Champions League-Finale, war ich in Vietnam, in Hanoi, habe mir das in der Altstadt angeguckt, in einer Bar und war dann auf dem Weg nach Hause und bin halt noch an einem Banh Mi-Stand vorbeigekommen. Und da war halt irgendwie, standen 10 Leute da rum, 8 davon irgendwie Vietnamesen und genau, der Grill war an und dann dachte ich halt auch nur, ey, nee, komm, jetzt musst du natürlich noch ein Banh Mi essen. Hab dann erst nochmal, und es war 2 Uhr nachts oder sowas, hab dann natürlich erstmal eins gegessen und dann war das halt so geil, dann habe ich noch ein zweites bestellt.
Ja.
Aber das war jetzt nicht der Mahlzeitmoment von mir, das
ist sehr schwierig
gerade ein, wo
es ist sehr schwierig, nur eins davon zu essen, ne?
Ja,
es ist
genau.
Sehr schwierig, dafür nur eins zu essen, also fast unmöglich, finde ich.
Ja. Also die kosten ja auch, ne, eins oder zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Alles, was teurer ist, ist Touristen, ne? Aber mein Mahlzeitmoment, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, morgens ankommen mit Vietnam Airlines, 6 Uhr morgens landen die, manchmal vorher. Du kannst eh noch nicht in dein Hotelzimmer. Und dann erstmal auf dem Weg zum Hotel oder ums Hotel herum dir eine kleinen Laden suchen und da eine Pho essen und dann weiß ich, hey. Und du spürst die Wärme, du spürst, es ist die Stadt erwacht, Leute lächeln wieder, es ist nett, du kannst draußen sitzen, du sitzt auf einem kleinen Höckerchen, du hast deine Pho vor dir stehen, die ist ja auch nicht nur mit Rindfleisch, die kannst ja auch mit Chicken und sonst irgendwas bestellen, mit Fischbällchen und da gibt's verschiedene Varianten und dann danach noch einen lecker Kaffee trinken und die Welt ist perfekt.
Sven, wir sind eigentlich am Ende unserer Zeit angekommen.
Mhm.
Wir sprengen hier gerade völlig das Format, weil's ja, ich glaube, vietnamesische Küche, die sorgt dafür, dass beim Essen die Impulsrezeptoren völlig versagen. Also ich.
Ja.
Mir läuft das was am Mund zusammen.
Ich freue mich schon wieder.
Ja, liebe Leute, habt ihr Pho schon probiert? Und wenn ja, Nord oder Süd? Also eher einfach, wie Sven erklärt hat, im Norden. Oder Baukastenschema im Süden. Würdet ihr morgens um 6, wie Sven, euch an den Straßenrand setzen, um eine Reisnudelsuppe zu essen? Wir freuen uns auf ehrliche Antworten. Wir müssen uns hier nicht irgendwie Foodie-Romantik vormachen. Ne? Also, wir würden uns freuen, von euch zu hören.
Probiert's einfach aus. Ihr werdet es nicht bereuen.
Ich sag Mahlzeit.
Mahlzeit.